Guten Morgen. Ein alter Freund von mir, der sich 1985 in einer Jugendstunde mal bekehrt hat bei uns und mit dem ich viel unternommen habe, der wollte so gerne im Chor singen. Aber seine Stimme war, wie sagt man, so wie ein Reibeisen. So wie meine, so jetzt ansatzweise anfängt. Er konnte wirklich nicht singen. Aber weil er so gerne singen wollte, hat er darum gebeten, dass er wenigstens beim Üben dabei sein darf. Und dann hat sich tatsächlich nach und nach seine Stimme entwickelt. Und er hat eine ganze Zeit lang im Chor gesungen und sogar mal solo zum Teil. Aber so ein richtig guter Sänger war er nie. Diese Geschichte erinnert mich an eine Geschichte, die ich mal gelesen habe von dem amerikanischen Schriftsteller Sherrill. Einige kennen ihn vielleicht. Der hat als Mitautor das Kreuz und die Messerhelden geschrieben oder von den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums hat er auch als Autor für Demo Schakarian, die glücklichsten Menschen auf Erden oder so geschrieben. Also so einige Bücher von ihm, die man kennt. Ein durchaus begnadeter Schriftsteller erzählte, dass er einmal in einen Gottesdienst kam und da war auch so wunderbarer Gesang und er wollte mitsingen und merkte, das geht gar nicht. Und vor ihm war so ein Bär von Mann. Und der hat einen Bass gehabt. Boah, das war nur herrlich und schön. Und dann merkte er, wenn er sich so vorneigt und ganz dicht an diesen großen Kerl ist, dass ihm das hilft, diese ganzen Schwingungen, dass er besser mitsingen kann. Und dann hat es dieser Mann gemerkt und er sagt, komm her, leg mal hier dein Kopf auf meine Brust. Und dann merkte er, alles hat so gebebt und die Resonanz so war da. Und dann sagt er oder beschreibt in seinem Buch, das hat mir wirklich geholfen, besser zu singen. Ja, warum diese Einleitung? Der letzte Teil der Predigtserie über den Heiligen Geist geht über die Gaben des Geistes. Und es gibt Gaben, die haben wir oder die haben wir auch nicht und manche können wir auch entwickeln. So wie diese zwei Herren, von denen ich gerade erzählt habe. Manchmal mit Tricks so, da lege ich halt meine Brust irgendwo hin und dann kommt etwas. Das Wunderschöne ist, wenn wir heute im dritten Teil über die Gaben des Geistes sprechen, dass die uns einfach geschenkt werden. Manchmal werden uns die Gaben des Geistes schon als Kind geschenkt und wir dürfen sie entwickeln. Und manchmal kriegen wir sie als Erwachsene einfach obendrauf. Und auch dann ist es schön, dann sind sie da und wir dürfen sie einfach auch benutzen. Grundsätzlich gilt, jede Gabe muss erstmal angenommen werden, oder? Wenn ich dir was schenke und du sagst Danke und packst das Paket unausgepackt in die Garage, dann haben wir nichts davon. Ja, das ist so. Ja, das muss ich schon auspacken. Und wenn ich's dann habe, dann muss ich's auch benutzen. Dann muss ich's vielleicht entwickeln. Stellt ihr mal vor, ihr schenkt mir irgendwie so eine Staffelei mit Farben. Ja, die habe ich dann ausgepackt, aber ich muss vielleicht einen Malkurs besuchen oder ich muss einfach mal anfangen zu malen und so darf sie sich entwickeln. Der Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer der Heilige Geist sagt es ihm. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, wieder einem anderen die Kraft Wunder zu tun oder einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einen anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Ich finde das eine tolle Stelle. Es ist auch eine Stelle, die mal nicht so ist, dass man sie fünfmal lesen muss, wie manche Paulusstellen, sondern die ist irgendwie klar. Ich sag, da ist ein Geber und der gibt. Und er teilt aus, wie er möchte, dem einen so, dem anderen so. Wenn die Bibel hier von diesen Gaben spricht, von diesen Gaben im Geist, dann haben wir in der Hauptsache dieses griechische Wort Charisma. Das kommt 17 Mal im Neuen Testament vor, 16 Mal sagt es Paulus, einmal sagt es Petrus. Und es ist abgeleitet von dem Wort Charis, Gnade. Deswegen auch Gnadengabe. Verwandt ist es interessanterweise mit dem griechischen Wort Chara. Und Chara heißt Freude. Mal interessant, so ein bisschen wieder griechisch zu wälzen, hat mich richtig motiviert, mein altes Griechisch-Lexikon mal wieder raus und so ein paar Verbindungen zu Charisma auszuschlagen. Und Chara, Freude, Charis, Gnade. Das sind also Geschenke. Geschenke sind ja in der Regel nicht durch Verdienst erworben, oder? Selten, ja. Und was sind es für Geschenke? Es sind Geschenke, wie uns Paulus im 1. Korinther 12 gesagt hat, die entweder dem Anwender oder der ganzen Gemeinde Freude machen sollen. So typisch Geschenke. Geschenke machen Freude. Ja? Und diese Gnadengeschenke, diese Gnadengaben sollen dir oder der ganzen Gemeinde Freude machen. Ab und zu liest man an diesen Stellen auch noch das griechische Wort Pneumatikos. Das wird dann übersetzt mit, das sind verschiedene geistliche Dinge. Oder auch das griechische Wort Domata, das allgemein für Gnade steht. Ja, gehen wir mal ganz am Anfang. Als wir uns bekehrt haben, haben wir alle den Heiligen Geist gekriegt. Das sagt uns auch der Paulus in 1. Korinther 12, Vers 11. Ohne Heiligen Geist könnten wir gar nicht wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Also wer von euch weiß, dass er ein Kind Gottes ist? Also können wir sagen, wir haben alle den Heiligen Geist. Denn sonst hättet ihr jetzt den Arm nicht heben können. Ja? Der Heilige Geist gibt auch Gaben. Und in der Regel ist es eben so, dass eine Gabe für das ganze Leben bleibt, also bis zum Tod. Ganz selten gibt es Ausnahmen, dass für ein spezielles Projekt, wo der Heilige Geist möchte, dass er und du zusammenarbeiten, mal auch etwas bekommt. Aber in der Regel ist das eben für dich und für das ganze Leben. Manchmal braucht man allerdings so, ich sage mal, diesen geistlichen Tritt im Po, damit wir überhaupt in die Hufe kommen, die Gnadengaben anzuwenden. Der Timotheus war ja nun wirklich ein frommer Mann, aber der Paulus sagt zu ihm im 4. Kapitel, Vers 14, hey Timotheus, lass nicht außer Acht die Gabe, die dir durch Weissagung und durch Auflegung der Hände der Ältesten gegeben wurde. Also, Da hast du vielleicht eine Gnadengabe und hast sie einfach außer Acht gelassen, verkümmern lassen. Und sowas passiert selbst dem Timotheus. Immer können wir sagen, bei den Gnadengaben handelt es sich um Wirkungen des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Abhängigkeit des Heiligen Geistes leben und dass wir ein christusbezogenes Leben leben. Nur durch Jesus Christus machen die Gaben, die der Heilige Geist uns geben will, Sinn. Haben wir das letzte Mal, als wir die Frucht des Geistes betrachtet haben, gesehen, dass alles hinführt auf Jesus Christus. Und genauso ist es mit den Gaben des Heiligen Geistes. Es bedeutet, wenn wir die Gaben benutzen, dann sollen sie eingebettet sein in eine geistliche Lebensführung, in einen geistlichen Lebensstil, den wir pflegen. Nun, wenn ich das Timotheuswort anschaue, dass Gnadengaben gegeben worden sind, aber auch wieder eingeschlafen sind, dann möchte ich sagen, sollten wir doch als erstes mal überlegen, Gott, was hast du mir schon für Gnadengabe gegeben? Und nutze ich die oder schläft die? Ich habe mal ein Buch in die Hand gekriegt, das hieß Schlafen unsere Kirchen oder ruhen sie im Geist? Ja, das ist beides ist Ruhe, aber das ist ein himmelhoher Unterschied, ja? Wenn wir entdeckt haben, welche Gnadengaben wir bereits bekommen haben, dann sollten wir weiter forschen und sagen, wie kann ich die denn einsetzen und gebrauchen? Denn schließlich habe ich sie ja nicht bekommen für die Schublade, sondern dass die Gemeinde gebaut wird, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass ich Jesus Christus dienen kann. Ich kann nicht die Gnadengabe für sich alleine stehen lassen. Ich muss sie immer in Zusammenhang mit der Frucht des Geistes sehen. Es muss eine Balance sein, eine Ausgeglichenheit. Und ich möchte mal sagen, die Gnadengaben entwickeln sich dort am meisten, wo dieses gesunde Gleichgewicht zwischen Frucht des Geistes und Gaben des Geistes ist. Wenn eine der Hauptfrüchte des Geistes die Liebe ist und ich keine Liebe habe, dann liegt's, glaube ich, auf der Hand, dass ich auch die Gaben des Geistes nicht so entwickeln kann. Und wenn ich dann ein Wort der Weissagung habe und die Gemeinde nicht liebe, dann wird es eher ein Wort des Kopfwaschens sein als ein auferbauendes Wort. So, muss beides sein. Was geschieht, wenn die Frucht des Geistes ohne das Charisma, ohne die Gnadengabe sichtbar wird? Das wird mühsam. Es wird lustlos. Da haben wir uns doch schon manchmal gefragt, oh, als ich mich bekehrt habe, da war ich lebendig, da war alles juhu. Und jetzt ist alles irgendwie so schwer. Ja, vielleicht sind bei dir die Früchte des Geistes vorhanden, aber die Charismen sind nicht da. Vielleicht baust du auf Gesetzlichkeit statt eben auf Gnade. Und die Gefahr ist, wenn die Charismen fehlen und die Frucht da ist, dass man auf seinen eigenen Glaubensstand vertraut. Aber steckt in uns Menschen etwas Gutes? Ja, Jesus Christus steckt in uns und der ist gut. Halleluja. Aber in mir, gucke ich mich an, steckt nichts Gutes. Du dienst, aber der Dienst ist keine Herausforderung, weil du irgendwo nicht erlebst, dass was passiert in deinem Dienst. Du betest, du hast das Gefühl, es geht bis zur Decke und alles so. Was ist, wenn es umgekehrt ist, wenn das Charisma da ist, aber du die Frucht des Geistes nicht in dir hast. Ja, dann wendest du die Charismen zwar an, aber das ist so, als wenn du gar nicht reif bist, sie zu benutzen. Ja, und dann kann es im schlimmsten Fall sogar sein, dass so eine Gnadengabe nicht zur Auferbauung, sondern zur Zerstörung dient. Was uns die Kirchengeschichte, wie wir später noch sehen werden, ja auch durchaus lehrt. Und so können selbst die Gnadengaben Unheil anrichten. Nun, wir haben in 1. Korinther 12 9 Gnadengaben gelesen. Es gibt aber viel mehr, wusstet ihr das? Ich habe euch was mitgebracht, weil ich dachte, das ist mal ganz interessant, wenn man auch aus einer Predigt rausgeht und was Handfestes mitnimmt. Ihr könnt das einfach mal durchgehen und jeder kann sich da etwas lesen. Das ist so eine Aufzählung, welche Gnadengaben im Neuen Testament erwähnt werden und wo sie auch stehen. Wir haben eigentlich 18 Gnadengaben. Wir haben das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, den Glauben, Heilungen, wir haben Wunderkräfte oder Kraftwirkungen, wir haben Prophetie, 1. Korinther 14 und Römer 12 sagen Weissagung dazu, wir haben die Unterscheidung der Geister, wir haben Sprachenrede, die Auslegung der Sprachenrede und auch Dienste können Gnadengaben sein, der Dienst als Apostel, als Lehrer. Dienst selbst ist eine Gnadengabe, wenn du ein dienendes Herz hast. Da haben wir verschiedene Stellen. 1. Korinther 12, Vers 28 spricht hier von Antilempsis, von Hilfe. Also wenn du die Gnadengabe hast, anderen einfach nur zu helfen. Oder Römer 12, Vers 7 spricht hier von Diakonia. Das heißt, wenn du die Gnadengabe hast, zu dienen, wenn du einfach ein dienendes Herz hast. Punkt 13 wäre die Gnadengabe der Leitung. Auch hier haben wir verschiedene Kybernesis, das ist die Aufgabe von Leiten und Führen. Und Prosthemi, das ist, ich habe die Position der Leitung, Leute vertrauen mir, ich darf vorstehen. Dann Ermahnung, wir sagen Deutschen eher mal Seelsorge, aber das Wort Seelsorge kommt in der Bibel nirgends vor. Die Bibel spricht von Ermahnen und von Trösten, wenn sie Seelsorge meint. Ja. Aber das kann eine Gnadengabe sein. Alleine das Zuhören fällt ja manchmal so schwer und da brauche ich schon eine Gnadengabe, dass mir das passiert. Oder die Gnadengabe des Gebens, hier meint man mitteilen, austeilen. Das spricht von dem materiellen Helfen, Gnadengabe der Barmherzigkeit oder auch der Dienst als Evangelist kann eine Gnadengabe sein oder der Dienst als Hirte. Einige sagen, es gibt noch eine 19. Gnadengabe, das ist die Gnadengabe der Ehelosigkeit. Ja, das ist auch eine Gabe, das ist nicht das Normale. Paulus sagt uns das ganz klar. Aber da es nirgendwo in den Aufzählungen der Gnadengaben aufgeführt wird, sondern separat mal dafür steht, habe ich das jetzt an eurer Auflistung mal weggelassen. Ja? Schaut, das, was ich euch schon gesagt habe, ist ganz wichtig. Dem Timotheus sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Oder an einer anderen Stelle, ein Brief später, das erste war aus dem ersten Timotheus und im zweiten Timotheus sagt er, entfache die Gnadengabe wieder. Wisst ihr, manchmal ist das, was Gott uns geschenkt hat, einfach schon abgebrannt und übergeblieben ist nur so ein Haufen Kohlen. Aber solange du noch einen Haufen glühender Kohlen hast, ist alles in Ordnung. Ein bisschen pusten, ein bisschen Material nachlegen und dann flackert es wieder. Da dürfen wir etwas, was in uns schon drinnen war, wieder entfachen. Und dann sagt der Petrus uns das Wichtige, ein jeder diene nun mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also nicht wieder sagen, oh ja, ich weiß, ja, jetzt, ich habe mich erinnert, ich habe, sondern jetzt, wo du dich erinnerst, wo du wieder entfacht hast, umsetzen und dienen. Und wenn wir das nicht machen, dann kann ich jetzt zuklappen und mich wieder hinsetzen, dann hat alles keinen Wert. Ich muss bereit sein, das, was Gott mir schenkt, dieses Geschenk des Charismas, auch einzusetzen und mit ihm zu dienen. Jeder Christ hat also Verantwortung für den rechten Umsatz und auch den rechten Umgang mit einer Gnadengabe. Dass das durchaus nicht so ist, dass Leute davon wissen, zeigt uns die Stelle, wo der Paulus nach Kleinasien kommt und dort die Gemeinde fragt, ja, ist ja schön, dass ihr so viele gibt, aber sagt mal, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und die sagen, Heiliger Geist, haben wir nie von gehört. Ja? Also auch das ist durchaus möglich. Und was macht der Paulus? Der sagt, ist nicht schlimm, ab heute wisst ihr, es legt ihnen die Hände auf und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist übrigens eine interessante Geschichte, dass überall da, wo Älteste oder Leiter den anderen die Hände aufgelegt haben und um den Heiligen Geist gebetet haben, der Heilige Geist empfangen wurde. Ist also wohl etwas, das Gott so gut heißt. In 1. Korinther 12, Vers 26 lesen wir, das war 1. Petrus 4, Vers 10. Entschuldigung. Manchmal zu viel Bibelstellen gewälzt dafür. Da steht, und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der Gnadengabe Christi. Das wiederum erinnert mich an die Talente, wo wir zwei Geschichten im Neuen Testament haben, wie der Hausherr Talente verteilt, bevor er weggeht. Und Jesus ist weggegangen, hat uns den Heiligen Geist gesandt und damit auch die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und jetzt gilt es darum, die nicht zu verbuddeln, sondern etwas daraus zu machen. Nicht jeder hat alle Gnadengaben. Ich glaube, wenn wir alle 18 Gaben hätten, wären wir reichlich überfordert, oder? Ja. So. Aber wir dürfen uns gegenseitig ergänzen. Und deswegen ist es auch gut, dass ich vielleicht weiß, was du hast. Stellt ihr vor, ich habe eine Zungenrede, die will ich gerne bringen und ich weiß nicht, ob es hier einen Ausleger gibt. Dann sagt der Paulus, ist besser, du sagst das nicht, weil die verstehen dich ja nicht. Du kannst gerne in Zungen beten, aber als Gebet und nicht als etwas Nützliches für die Gemeinde. Wenn ich aber weiß, dass es einen Ausleger gibt und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist möchte mir jetzt was sagen, dann kann ich in Zungen beten und da gibt es einen Ausleger und der sagt genau, was Sache ist. Manchmal gibt es keinen Ausleger, aber es macht trotzdem Sinn, weil ich vielleicht in einer Sprache spreche, die ich nicht verstehe, aber hier sitzt einer, der diese Sprache versteht und dann war es für diesen einen. Ist aber dann sehr speziell. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, wir haben die und die Gnadengaben. Wenn ich jemand habe, der die Gnadengabe der Heilung hat, dann brauche ich nicht zu jemand kommen, wenn ich krank bin und um Gesundheit beten, der die Gnadengabe der Barmherzigkeit hat. Der wird mit mir heulen über meine Krankheit. Ja, der wird traurig sein, der wird mich verstehen und alles. Aber ich brauche vielleicht eher den, der die Gnadengabe der Heilung hat. Ja, wir dürfen alle heilen, das ist kein Problem. Aber es gibt eben spezielle Gaben, die herausstechen. Ich denke und hoffe, dass der Stefan am nächsten Wochenende euch da auch gut über die Gnadengabe der Prophetie ausbildet, so dass ihr auch da seht, dass jeder auch diese Gabe nutzen darf, aber dass es im Kontext eingesetzt einfach viel mehr Sinn macht. Gott verlangt, und das sagt er uns in Matthäus 25, Jesus Christus selbst, einmal Rechenschaft, wie wir diese Gaben eingesetzt haben. Und da entdecke ich schon wieder in einigen, dass Angst aufkommt. Ja, wenn ich irgendwann mal Rechenschaft schuldig bin, will ich gar nicht haben. Könnte der nach hinten losgehen, der Schuss. Aber nach hinten losgegangen ist es nur für den, der die Gaben nicht eingesetzt hat. Für den, der gesagt hat, oh, du bist aber ein harter Herr und ich verbuddel das mal. Besser, ich gebe dir das nur so wieder. Also wenn Gott dir Gnadengaben gibt und die einsetzt, dann brauchst du keine Bedenken haben, dass die nach hinten losgehen. Jeder ist also für sich selbst verantwortlich. Und glaub mir, Gott verlangt von dir niemals, niemals das Unmögliche. Ja, wenn wir jetzt auf diese 18 Punkte eingehen, dann wird meine Predigt nicht nur so lang wie die letzte, die viel zu lang war, sondern die wird dann dreimal so lang und ich darf nie wieder zu euch kommen, was ich vermeiden will. Also habe ich mir gedacht, was nehmen wir denn heraus? Prophetie brauche ich nicht herausnehmen, habt ihr jetzt ein Seminar. Und dann habe ich mir gedacht, nun, ich bin alter Pfingstler und habe schon als Kind mit der Muttermilch das Wesen der Pfingstler eingesaugt. Von daher habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal ein bisschen auf, was die Zungenreden angeht. Wie gesagt, ist nur einer von vielen. Und wenn ich jetzt die Betonung darauf lege, heißt das nicht, dass das der Heilige Geist ist, sondern es ist eine der vielen Gnadengaben des Heiligen Geistes. Aber ich nehme sie mal raus. Im Neuen Testament wird das Zungenreden zum ersten Mal im Markus-Evangelium erwähnt. Die meisten denken ja, das kommt zum ersten Mal vor in der Apostelgeschichte. Als der Heilige Geist fiel und sie dann losgebrabbelt haben. Nee, viel, viel früher, nämlich als der Heilige Geist noch gar nicht gefallen ist, im Missionsbefehl, den uns der Markus aufgeschrieben hat. Die meisten kennen den Missionsbefehl von Matthäus 28. Aber Markus 16 sagt uns, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind die Aufzählung, 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 Aufzählung und sie werden in neuen Zungen reden. Also schon im Missionsbefehl steckt das drinnen. Viel früher als alles, was wir gedacht haben. Manchmal wurde diese Stelle dann auch hergenommen, um zu begründen, warum denn der Heilige Geist auf Personen oder auf Gruppen gefallen ist. Ja. Muss ich denn begründen, warum der Heilige Geist fällt? Nein, muss ich nicht. Aber genau das ist oft der Fehler, der gewesen wurde oder gemacht wurde, dass ich versucht habe, den Heiligen Geist zu erklären. Warum? Weil wir vielleicht Angst hatten, unser Ansehen zu verlieren. Weil wir geprägt waren, mit dem Heiligen Geist zu wenig anzufangen zu wissen. Das erinnert mich an eine Geschichte. Ich war Lobpreisleiter bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums und wir waren aus 5 Denominationen, 2 Katholiken, 2 aus der Landeskirche, ein paar Pfingstler, ein paar Methodisten und ein Baptist. Und nach jeder Veranstaltung musste ich mir anhören, du warst schon wieder mal viel zu laut, viel zu schnell, viel zu das. Und ich habe gesagt, hey Leute, wir wollen Gott loben. Nein, die Leute laufen uns raus. Und dann hatten wir einen Flohmarkteinsatz, wo wir einen Stand hatten. Tostet hat den größten Flohmarkt Norddeutschlands. In einem 10.000 Mann Dorf sind 80.000 Leute immer dann am Flohmarkt. Erstes Wochenende im Oktober. Und da hatten wir eine Gruppe eingeladen, die nannte sich die Brandstifter. Und die kamen mit so einem alten Feuerwehrwagen aus Garmisch-Partenkirchen. Der Chef von denen war Musiker bei der Deutschen Bundeswehr, also irgendwie einer, der vorne steht, wenn die Staatsbesuche kommen und so. Und die haben dann Lobpreis gemacht. Und abends hatten wir eine Veranstaltung und die durften Lobpreis machen. Da war das, was ich gemacht habe, so klein dagegen. Da ging die Post ab, sage ich euch. Und ich habe meine Mitbrüder angeschaut, die waren käsebleich im Gesicht und wollten im Erdboden versinken. Aber nach 10 Minuten Lobpreis hatten sich die ersten 5 Leute bekehrt. Gnadengaben des Geistes, die ich mit meinem Denken nicht klein halten muss. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir weiter in die Zungen reingehen, es war unumstritten, dass wenn Menschen in neuen Zungen gesprochen haben, der Heilige Geist durch ihnen spricht. Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Interessant war, was machen wir manchmal für Bromborium um das Zungenreden? Das war im Neuen Testament gar nicht so. Das war da, ja? Ja? Und als die Jünger beim Pfingstfest in neuen Zungen gesprochen haben, da ging's gar nicht um das Zungenreden, da ging's dann eher darum, um Christus zu verherrlichen und später darum, wie man die 3000 Neubekehrten irgendwo sammelt und in eine Gemeinde unterbringt, ja? Und dann erinnert ihr euch vielleicht an die Stelle, wo der Petrus auf den Zöller betet und wo dann dieses Tuch runterkommt mit den unreinen Tieren und der dann zu dem Hauptmann nach Caesarea geht. Und was passiert dort? Der Petrus predigt und der Heilige Geist fällt. Und die reden alle in neuen Zungen. Und dann kommt er zurück und erzählt den anderen Aposteln, was in Caesarea passiert ist. Und an keiner Stelle erzählt er, dass die groß in Zungen geredet haben. Wenn das also so wichtig wäre, hätte das der Petrus auch den anderen Aposteln erzählt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, die haben den Heiligen Geist empfangen. Warum sollen wir ihnen also was verwehren, was Gott ihnen gibt? Ihr seht also, das war nicht das Moment, das so Beachtung findet, sondern es gehört einfach, schlicht und einfach dazu, irgendwo, wie vieles andere. Wir entdecken, dass Zungenrede für das Gebet des Einzelnen eine große Hilfe sein kann. Und ich kann dann nur von mir selbst sagen, ich war manchmal in Herausforderungen, da wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich beten soll. Da ist alles haushoch zu viel geworden. Und wenn ich dann oft eine halbe Stunde in Zungen gebetet habe, dann war es so, ich konnte eine Last abgeben, ich konnte frei sein, es war nicht mehr runterdrücken oder so. Es ist also eine persönliche Hilfe, dich im Gebet durch Gott besser leiten zu lassen. Und wenn du gar nicht mehr weißt, was du beten kannst, kannst du in Zungen beten. Und wenn dann das Zungenreden in der Gemeinde passiert und dann auch eine Auslegung noch da ist, dann ist das eine wunderbare Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen. Ich beobachte allerdings, dass ich dieses Zungenreden mit Auslegung auch bei uns in den Pfingstgemeinden früher ständig hatte. Und wenn ich heute, und ich komme ja viel rum, in Pfingstgemeinden bin, entdecke ich, es ist so gut wie verschwunden. Es ist nicht mehr da. Mich auch oft gefragt, mich gerade die Woche mit meiner Frau unterhalten, was sie denn auch denkt, warum das ist. Wir sind wohl zu dem Schluss gekommen, ja, weil die Angst da ist, dass eine Gemeinde nicht mehr nach den Gnadengaben sucht. Und dann habe ich Angst, es ist kein Ausleger und schweige selbst. Aber warum? Gott möchte sich mitteilen und Gott möchte reden und Gott ist nicht ein Gott der Angst. Paulus sieht den Heiligen Geist als den Ursprung der Zungen. Also wenn jemand in Zungen spricht, dann ist der Heilige Geist auch in ihm. Und er glaubt, dass ihre Anwendung von Gott gesetzt ist. Er sieht, dass alle Gaben und auch das Zungenreden als von Gott zum Nutzen gegeben worden sind. Entweder, wie schon gesagt, zur eigenen Stärkung oder zur Stärkung der Gemeinde. Paulus selbst ordnet das Zungenreden aber als eine Form des Gebetes ein. Es ist immer ein Gebet. Schaut, und selbst die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, was sagen sie an einer Stelle zu Jesus? Herr, lehre uns beten. Und so kann die Zunge auch ein wunderbares Beispiel sein, wenn wir nicht mehr weiter wissen, Herr, lehre uns beten. Zungenreden wird sehr häufig mit Lobpreis und Danksagung in Verbindung gebracht. Und interessant ist, dass oft eine Auslegung diesbezüglich erfolgt ist. Und auch wenn jemand in Zungen gesprochen hat und jemand anders hat es in seiner Sprache verstanden, dann entdecken wir sehr viele Beispiele und sehr viele Zeugnisse davon, dass der andere gesagt hat, ja, ich habe dich Gott loben gehört in einer Sprache, wie jetzt Ägyptisch zum Beispiel, fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ja, er sagt, ich war noch nie in Ägypten, ich kenne nicht Ägyptisch, aber wenn ich jetzt Ägyptisch gesprochen habe, ist es sehr interessant. Ja, du hast ein sehr modernes Ägyptisch gesprochen, auch interessant, nicht so was Altes, modern, und hast Gott gelobt und gepriesen. Und solche Beispiele entdecken wir sehr häufig in Verbindung mit der Zunge, dass einfach Gott gelobt und gepriesen wird. Und das ist die Grundlage von allem. Wenn wir nicht mehr Gott loben und preisen, dann sind wir tot. Und dieses Sprichwort loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Das müssten wir uns viel mehr in unsere Köpfe reinschreiben. Und wenn es mir schlecht geht, ja, dann kreiere ich einen neuen Song, Ulf, und dann geht's mir wieder gut. Ja? Uli. Eure 2 Namen. Ich bitte um Dauervergebung bis zum Jahr 2020, dann werde ich es drinnen haben. Also, wir entdecken hier, dass wir viel, viel Lobpreis haben. In Zungen wird auch oft gesungen. Das haben wir auch wieder mit Lobpreis zusammen. Und interessanterweise, wenn wir jetzt hier 5 Nationen werden und jeder in seiner Sprache singen würde, würde das ziemlich kunterbunt sich anhören. Aber wenn eine ganze Gemeinde in Zungen singt, hört sich das immer schön an. Der Heilige Geist weiß schon, wie er das macht. Paulus warnt vor einem Missbrauch der Zunge. Aber gleichzeitig sagt er, ich möchte, dass ihr alle in Zungen sprecht. Also das ist wieder unsere Verantwortung, die wir haben, eine Gnadengabe nicht zu missbrauchen, aber auf der anderen Seite auch der Wunsch, Gott, schenk mir Gnadengaben. Ich weiß nicht, wie weit ihr bewandert seid in der Kirchengeschichte. Nach Pfingsten hören wir in der Kirchengeschichte nicht sehr viel vom Zungenreden. Wir hören, dass es im 2. Jahrhundert, im 4. Jahrhundert oft wieder aufgeflackert ist. Dann hören wir viele Jahrhunderte nichts. Dann entdecken wir wieder 14., 15., 16. Jahrhundert, auch zu Zeiten der Reformation, wie es einzeln irgendwo aufflackert. Aber es war immer so ein einzelnes Aufflackern. Und erst im 20. Jahrhundert, also eigentlich schon etwas davor, 1850, gab es schon einige Bereiche, auch die walisische Erweckung war mit Zungenreden begleitet, die etwas hinzugetan haben. Plötzlich war das Reden in Zungen geprägt, dass der Heilige Geist auch eine Sehnsucht geschenkt hat, dass andere ihn suchen. Und plötzlich war das evangelistische Element mit drinnen. Und im Jahre 1900 gab's einen Pastor, der hatte so diese Sehnsucht in sich, Gott, wir brauchen mehr von dir. Das gab's ja im kompletten 19. Jahrhundert, die Gnadauer Bewegung, die aufgekommen ist, und die Brüdergemeinde, und alle hatten ja diese Sehnsucht in sich: Gott, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und die haben sich alle aufgemacht, ihn zu suchen. Und dieser Pastor, der lebte in Kansas, und das war Pastor Panham, hat gesagt: Gott, wie schaffen wir das, dich kennenzulernen, dich näher zu suchen? Und er hat den Gedanken gehabt: Ich gründe eine Bibelschule, die kostenlos ist für alle, die mitmachen. Das ist schon mal gut. Ja, wenn du heute auf eine Bibelschule gehst, kannst du arm werden, sage ich dir. Ja, das nur das Fernstudium, das ich im Moment mache, wird mich unterm Strich irgendwann mal 12.000 Euro kosten. Das ist ganz schön viel Geld. Ja. Und das ist nur ein Fernstudium. Ich bin zu Hause, habe keine Unterkunftskosten. Und der hat also gesagt: Könnt alle kommen, hat einen alten Schuppen gemietet, für der mal eigentlich ein Herrschaftshaus sein sollte, wunderbar ausgeschmückt, aber nur im Erdgeschoss. Unten Hui, oben Pfui, weil dem Besitzer ist das Geld ausgegangen beim Bauen und das konnte er ganz günstig haben. Und dann sind alle gekommen, 40 Bibelschüler. Und die haben sich alle selbst versorgt. Der eine hat seine Kuh mitgebracht, haben alle von Milch gehabt und jeder hat irgendwas dazu beigetragen. Ja. Und dann haben sie studiert: Gott, wie können wir dich, wie können wir das Leben aus der Apostelgeschichte, das wir ja so schön vor Augen geführt haben durch den Lukas, wie können wir da wieder rein? Und der Leiter, dieser Barnham, sagte dann im Oktober: Jetzt muss ich verreisen, ich habe ein paar Dienste, ich muss ja auch wieder ein bisschen Geld rein in die Kasse. Ihr bleibt mal hier, sagt er zu seinen Bibelschülern, und ich möchte euch eine Aufgabe geben. Und die Aufgabe ist: Sucht mal in der Bibel, ob ihr irgendwo entdeckt, dass, wenn die Leute mehr Kraft hatten für ihren Dienst, ob das da Zusammenhänge gibt. Und dann kam er 2 Monate später wieder und seine Bibelschüler haben gesagt: Wir haben was entdeckt. Dann haben sie gesagt: Überall, wo die Leute Kraft hatten und wo Wunder und Zeichen geschehen sind, ist zuvor der Heilige Geist gefallen. Und dann haben sie gesagt: Und es war immer begleitet von Zungenreden. Haben sie einiges zusammengetragen. Ja? Wenn ich denke, Apostelgeschichte 2, die Gründung der Gemeinde, dann als die nach Samarien reingegangen sind, so ihr Auftrag von Apostelgeschichte 2, erst Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria, als die Jünger also nach Samaria reingegangen sind. Was war? Zeichen und Wunder sind passiert und der Simon, der Zauberer, sagt: Hey, das ist ja cool, da kann man ja Geld mit verdienen. Ja? Und gib mir das auch. Und dann hat er tatsächlich auch Zeichen und Wunder getan. Und dann kamen die Jünger wieder und dann haben die um den Heiligen Geist gebetet und der ist gefallen. Und der Simon hat gesagt: Hey, das ist ja noch viel besser. Kann ich das auch haben? Ja? So. Da sehen wir also auch, dass der Heilige Geist da in Samarien gefallen ist. Dann lesen wir von Paulus nach seiner Bekehrung in Damaskus, dass mit ihm gebetet wurde und er empfing den Heiligen Geist. Ja? Und wir lesen die Bibelstelle in Caesarea. So, also alle Hinweise waren, der Heilige Geist fiel und danach wurde der Dienst effektiver, schöner, kraftvoller. Und Wunder sind geschehen. Und was haben sie gesagt? Dann beten wir doch auch dafür. Und haben mehrere Tage und Nächte gebetet. Und dann fiel der Heilige Geist. Und er fiel so stark, dass aus dieser Bibelschule heraus einfach die Leute rausgesandt wurden und überall im Land vom Heiligen Geist erzählt haben. Und einige kamen zusätzlich zur Bibelschule, haben sich ausbilden lassen. Und unter anderem kam da auch ein Negerpastor, ein farbiger Pastor, würden wir heute sagen. Das war der Seymour. Und der hat diesen Gedanken des Heiligen Geistes nach Los Angeles mitgenommen. Und dann hat er dort auch ein altes Gebäude gemietet und hat Gottesdienste gehalten. Und schon am ersten Tag fiel auf alle, die da waren, der Heilige Geist. Und hat es 3 Jahre nicht aufgehört, dass der Heilige Geist jeden Tag gefallen ist. Die Leute sind zum Teil hunderte Meter vorm Haus gestanden und haben gewartet, dass sie rein können, weil sie Wunder empfangen wollten. So mächtig war der Heilige Geist am Wirken. Und aus aller Welt kamen sie dahin, Azusa Street in Los Angeles. Und von dort aus ging diese Bewegung weiter in alle Welt. Aber genau das ist passiert, was schon die Jünger zu Pfingsten erlebt haben. Sobald sich das aufgemacht hat und der Heilige Geist sich manifestiert hat, wurde es angegriffen. Was haben die Jünger erlebt? Dass da die Juden gesagt haben, ja, sind die besoffen? Wir haben ja 9 Uhr morgens. Ja? Gleich, kann nicht gescheit sein. Die sind besoffen. Und auch durch diese Erweckung, die da war, das hat man gleich niedergeknüppelt. Ja, das sind falsche Dinge passiert. Das ist genau das passiert, was ich am Anfang erzählt habe. Da war oft die Balance zwischen Frucht des Geistes und Gaben des Geistes nicht da. Und man hat geweissagt und dabei den Kopf gewaschen, statt zu lieben. Oder. Viele unheilvolle Dinge. Aber auf der anderen Seite viele Kraftwirkungen. Und ich sage ja immer, da wo es Menschen gibt, da menschelt's. Ja? Aber da wo Heiliger Geist ist, sind auch Kraftwirkungen. Und schließlich und endlich hat sich das dann niedergeschlagen, gerade in Deutschland, dann 1907 in der bekannten Berliner Erklärung, wo viele Gemeinden und Denominationen angeführt durch den Gnadauer Verband die Berliner Erklärung verfasst haben und sich ausgesprochen haben, das ist vom Teufel. Punkt. Und gerade in Deutschland war das dann ein Riesenproblem. Die Bewegung mit dem Heiligen Geist kam nicht hoch. Klein, überall mal, aber so richtig wie weltweit woanders nicht. In Amerika war das dann 50 Jahre später, als der Heilige Geist angefangen hat, in die Großkirchen hineinzuwirken. Als sich aus der epistokalen Kirche plötzlich mehr und mehr Pfarrer und Priester bekehrt haben. Oder in anderen Großkirchen. Da kam es dann zum, das geht nicht, das ist von unten. Aber bis dahin konnte sich das weltweit gut entwickeln. Im letzten Vatikanischen Konzil hat sogar die katholische Kirche zugegeben und gesagt, es gibt 3 Strömungen im Christentum. Uns als Katholizismus, den Protestantismus und die Pfingstbewegung. Schön ist, danke. 1996 haben sich die Brüder des Mülheimer Verbandes mit den Brüdern vom BFB, damals war mein Pastor Vorsitzender vom BFB, zusammengetan und sie haben eine sogenannte Kassler-Erklärung rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir stehen zu dem Wirken des Heiligen Geistes und wir wünschen, dass er in unseren Gemeinden präsent ist. Kassler-Erklärung von 1996. Danke, sonst dürfte ich hier wahrscheinlich zu euch gar nicht so reden. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Abschnitt. Ja? Mittlerweile entdecken wir, dass genau das, was so eine Not in vielen Christen ist, dass sie so kraftlos geworden sind, dass sie so depressiv, möchte ich schon fast sagen, geworden sind. Hat das alles einen Sinn, was wir hier machen und. Durch den Heiligen Geist weggenommen werden kann und neues Feuer und neue Liebe und neues Brennen hineinkommt und der Dienst anders wird. Und das wünsche ich mir, dass der Heilige Geist wieder wehen kann in unseren Gemeinden, dass er nicht getrübt wird, dass wir nicht sagen, das kann ja wohl nicht sein. Doch, wenn der Heilige Geist will, kann es sein. Natürlich müssen wir auch Wächter sein. Aber wenn die Liebe da ist, wenn die Frucht des Geistes präsent ist, dann dürfen die Gaben ihr Werk dazu tun und alles wird rund. Zu den Zungenreden ist vielleicht auch noch zu sagen. Die wurden untersucht von bis. Die wurden sprachtechnisch untersucht. Es gab einen Mann, der hat mal fast 50 Leute eingeladen und die mussten alle auf dem Rekorder in Zungen sprechen. Dann hat er das Sprachwissenschaftler von der Universität Yale vorgespielt. Und die sagen, ist keine Sprache, die wir kennen, aber ist eindeutig eine Sprache. Und dann hat er da als Beispiel auch seinen Sohn mal draufprappeln lassen, der 16 Jahre alt war, und seine Frau einfach nur so. Die hatten damals die Gabe des Zungenredens noch nicht. Und bei den zwei haben die Sprachwissenschaftler gesagt, nee, das ist nur Geschwätz. Also so wurde es untersucht. Und viele, viele interessante Begebenheiten, wo selbst also wirklich Leute in Zungen gesprochen haben und andere das in ihrer Sprache verstanden haben. Ich weiß ja nicht, ob Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem, wirklich ein Wunder war der Sprache. Ich kann mir eher vorstellen, dass es ein Wunder des Hörens war. Weil da waren 12 Jünger und 3000 Leute haben sie in ihrer Sprache gehört. Ich glaube, da hat Gott eher die Ohren mit einem Wunder verändert, als jetzt die Sprache. Ja? Die haben gesprochen und Gott hat das umgewandelt. Das ist aber auch absolut nicht wichtig. Wichtig ist, dass es eine Gabe ist, die der Heilige Geist unter anderem auch nutzen möchte. Gerade dich selbst zu erbauen. Mein Vater hat den Heiligen Geist gekriegt, eindeutig. Die Kraftwirkungen waren in vielerlei Hinsicht da, aber er hat 2 Jahre lang nicht in Zungen gesprochen. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich will das aber. Und hat Gott ihm die auch noch geschenkt. Ja. Aber er hatte eine Gnadengabe der Geisterunterscheidung und er konnte mit jemandem in einem Raum sein und nach 5 Minuten wusste der genau, was in dem anderen ist. Und er konnte Leuten auf den Kopf zusagen, wie sie ticken oder denken und hat viele auch von Sünde überführen können und zu Jesus Christus deswegen führen können. Aber wie gesagt, die Gnadengabe des Zungenredens hat er erst sehr spät gekriegt. Ich persönlich war noch 4 Jahre alt, als meine Mutter in einer Gebetsstunde saß und wir hatten unsere Wohnung über dem Gemeindesaal und meine Mutter wurde so unruhig und sagt, irgendwas stimmt mit dem Gerhard nicht und ist dann hoch zu mir in meinem Zimmer und sieht, wie ich als 4-Jähriger ohne Anleitung vor meinem Bett kniee und Gott in neuen Zungen lobe und preise. Also auch das gibt's. Alles, die ganze Spielbreite, wie der Geist es gibt, auszuteilen. Und ich in meinem Leben habe sehr häufig erfahren, wenn ich kraftlos war, aber eine Zeit lang eben in Zungen gebetet habe, hat es mich selbst erbaut. Und manchmal wusste ich nicht, was ich bete. Und dann sind aber Zeichen und Wunder auch geschehen, weil der Heilige Geist durch mich gebetet hat. Ich möchte es nicht missen. Ich möchte aber keinen sagen, wenn du die Zungenrede nicht hast, bist du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nein, bitte, ganz weit weg. Aber es ist eine wunderbare Hilfsmittel. So, Paulus sagt, strebet nach den höheren Gaben. In seiner Aufzählung in 1. Korinther 12, und damit komme ich jetzt zu Ende, hat er Zungenrede und Auslegung der Zunge erst am Platz 8 oder 9 gesetzt. Und die höheren Gaben, sagt Paulus, danach strebt. Wunderschön, wenn ihr jetzt ein Prophetieseminar habt, aber ich möchte euch warnen. Wenn ihr da ein Seminar über euch ergehen lässt, aber es hinterher nicht nutzt, bleibt gleich zu Hause. Damit versündigt ihr euch, wenn Gott euch Gnadengaben gibt und ihr die in die Schublade versteckt. Nicht unser Wissen, unser Tun ist es, was Jesus Christus möchte. Und dann frag dich, was hat mir Gott schon geschenkt? Was kann ich weiterentwickeln? Was würde ich gerne haben? Und dann vertraue Gott, dass es dir schenkt. Ich möchte heute nach dem Gottesdienst einfach mir die Freiheit nehmen, Güte, wir haben das nicht abgesprochen, du kannst mich auch zurückpfeifen, aber ich will da sein und wenn jemand Gebet braucht und sagt, ich möchte neu den Heiligen Geist erleben, will ich für dich beten. Ja? Es soll in die Praxis hineingehen. Diese Gemeinde soll wieder lebendig sein bis in die letzte Spitze eurer Haare hinein. Damit sage ich nicht, dass ihr schon tot seid. Nein. Ich sage, Wir brauchen alle immer wieder eine neue Belebung, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes in uns. Amen.